Bosbach Europa, der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen. Und hier kommen für dich Niklas Ninas und Sebastian Raviol.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Einfach Europa. Ich bin Sebastian Raviol, gelernter Redakteur, und neben mir sitzt
Niklas Ninas, ich bin Abgeordneter im Europäischen Parlament und ganz herzlich willkommen hier zu Einfach Europa.
Bist du aufgeregt?
Ein bisschen. Ich glaube, ja, es wird jetzt interessant. Es geht jetzt los. Und die Idee war ja so ein bisschen, also wir sitzen hier im Keller vom Parlament. Passt eigentlich, weil wir ja so ein bisschen zeigen wollen, welche Themen gibt es denn, die so in Europa irgendwie wie so im Keller rumliegen, die aber eigentlich total entscheidend sind und die super wichtig sind für Menschen, von denen aber viele wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Und da wollen wir so ein bisschen Licht drauf werfen, und deswegen freue ich mich und bin ein bisschen, naja, nervös jetzt nicht, aber freudig aufgeregt.
Sehr schön, dann lass auch nicht lange schnacken und gleich einsteigen mit dem Thema für unsere erste Folge. Wir suchen 4 Milliarden Euro.
Ja. Peanuts quasi.
Quasi, ja. Die EU würde diese 4 Milliarden Euro gerne an Deutschland geben. Und Deutschland lässt das Geld liegen. Darüber hatte die FAZ berichtet. Und mal ganz ehrlich, was hast du gedacht, als du diesen Artikel gelesen hast?
Also um ehrlich zu sein, ich habe zuerst ein bisschen gelacht. Und dann habe ich überlegt, okay, mal gucken, was drin steht. Ich habe die Schlagzeile gelesen und dachte, okay, was steht wohl genau drin? Weil das Problem ist, das ist echt nicht einfach, alles zu durchsteigen. Und es gibt verschiedenste Gründe, warum was liegen bleibt. Es gibt auch Gründe, dass es nur so aussieht, als würde was liegen bleiben, aber es eigentlich schon alles genutzt wird. Den Fehler habe ich zum Beispiel auch ganz am Anfang vor 5 Jahren gemacht beim Wahlkampf. Habe ich da groß gewettert, hier wird Geld liegen gelassen. Und das stimmte eigentlich nicht ganz. Ich habe nur das halt falsch interpretiert. Deswegen habe ich ein bisschen näher reingeguckt, aber dann doch feststellen müssen, dass da mehr Geld liegen bleibt, als ich das auch erwartet habe, muss ich ehrlich sagen. Das, was liegen bleibt, war mir schon klar, weil ich ja so ein bisschen die Strukturen kenne. Und das ist halt das Ding, dass ich jetzt auch nicht wahnsinnig verwundert war. Ein bisschen so über die Zahl, dass so viel wirklich da liegen bleibt. Aber dass es liegen bleibt, nicht so.
Und, ich glaube, wir müssen an der Stelle mal ganz kurz sagen, um was es geht. Es geht um Regionalfördermittel. Und du bist der Regionalpolitiker, aber ich würde mal kurz übersetzen, um was es hier geht. Und du grätschst gerne rein, wenn irgendwas total falsch ist. Regionalfördermittel aus der EU, das heißt, die EU hat einen riesigen Topf an Fördergeldern für strukturschwache Regionen. Und strukturschwach heißt, wenn man sich mal so eine Förderkarte in...
Ich grätsch direkt rein, nicht nur für strukturschwache Regionen, tatsächlich für alle Regionen Europas. Und natürlich mehr Geld für die strukturschwächeren Regionen, aber tatsächlich für alle. Genau, und einfach nur mit dem Ziel, dass wirklich alle Regionen quasi so einen Ausgleich hinbekommen.
Und so oder so, also jede Region kann ja dann sagen, ich habe hier einen Antrag, mit der kommt mit einer Projektidee oder so etwas und mit der bringe ich meine Region voran. Muss ich mir eine schöne Idee überlegen, stelle den Antrag und wenn der durchgeht, bekomme ich Geld. So ist das Grundprinzip, oder?
Ja, so von der Idee her ja. Ich würde eine Besonderheit hinzufügen, was wir hier machen, und das ist eigentlich auch das Geile an der europäischen Regionalförderung, ist, dass wir das eben an das Geld an die Regionen geben. Und die Regionen selber entscheiden, wie sie das ausgeben wollen. Nicht jeden Euro einzeln, aber die überlegen sich die Projekte, die sie machen wollen, wie sie quasi dieses Geld möglichst sinnvoll für ihre Region nutzen. Und so Regionen, da reden wir dann im deutschen Kontext zum Beispiel über Bundesländer. Aber das ist ja für uns in Deutschland normal, weil das so das föderale System ist. Aber es gibt ja auch Länder wie zum Beispiel Frankreich, die sind ein kompletter Zentralstaat. Die haben zwar auch Regionen, aber die haben bei weitem nicht so viel Einfluss und nicht so viel Möglichkeit, nicht so viel Geld wie die Bundesländer in Deutschland. Und die kriegen plötzlich Geld und können damit selber entscheiden, was sie es machen. Und das ist eine Besonderheit, wirklich eine große Besonderheit für viele, viele Regionen. Und das ist eigentlich echt gut, föderal Regionen mitzunehmen und zu sagen, Leute, wie seht ihr das denn on the ground? Wie muss das hier umgesetzt werden?
Aber damit uns die Leute vielleicht in Minute 4 nicht gleich einschlafen angesichts von Anträgen, Föderalismus, das sind wirklich Dinge, wenn man sich mal links und rechts umschaut vor Ort, die seht ihr vor Ort.
Ja,
ne?
Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig habt ihr schon welche gesehen. Und wenn ihr vielleicht mit ein bisschen offeneren Augen durchgeht, dann sogar noch mehr. Du hast gerade einen Europapulli an, also so einen blauen Pulli mit der Europafahne, mit den Europasternen drauf.
Absolutes Muss.
Genau. Und diese Fahne, wenn man die sieht, außerhalb jetzt von einem Fahnenmast, sondern auf einer Plakette, dann ist es eigentlich immer mit EU-Förderung zu tun. Das haben wir nämlich irgendwann gemacht, dass überall, wo EU-Förderung reingeflossen ist, diese Plakette draufkommt.
Und es funktioniert. Ich habe mir im Urlaub in Portugal mal den Spaß gemacht und habe ein Selfie gemacht mit jeder EU-Plakette, die ich gefunden habe.
Und auf wie viele bist du gekommen?
Es waren wirklich einige. Ich glaube, 10 Selfies habe ich gemacht vor Gebäuden, Theater, Brücken, alles mögliche. Also wenn du mal mit offenen Augen durchgehst, dann denkst du so, krass, hier ist irgendwie alles gefördert.
Ja. Aus der wirst du, glaube ich, wirklich auch in jeder Region sehen. Wie gesagt, jede Region wird gefördert. Das können Gebäude sein, das können Unternehmen sein, das können Radwege sein, alles Mögliche. Und ich würde auch sagen, es gibt noch mehr Projekte, die man zum Beispiel nicht sieht, wo wir keine Plakette draufkleben können, zum Beispiel Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Das sind so Projekte, in Neubrandenburg gibt es das zum Beispiel, das wird von der EU gefördert und da kannst du auf die Leute halt schlecht eine Plakette draufkleben. Aber das sind alles so Sachen, wo die EU echt drinsteckt und wo super viel einfach vorangebracht wird mit europäischem Geld. Und genau, da einfach mal, ihr könnt ja mal einen kleinen Wettbewerb draus machen und auch so wie du einfach Selfies machen. Ich habe auch ein paar tatsächlich, auch aus Mecklenburg-Vorpommern einige und aus Polen und so weiter. Also ich nehme die gerne mal mit tatsächlich und das könnt ihr ja mal einfach rüberschicken, wo man die Dinger überall findet. Aber eigentlich ist EU überall drin.
Wir wollen euch auch in diesen Podcast aktiv einbinden. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schickt die einfach rein. Ich würde dir jetzt mal eine Frage stellen, stellvertretend für all diejenigen, die dich auf irgendwelchen Veranstaltungen oder in Gesprächen darauf ansprechen. Weil da kommt immer die gleiche Frage, was kann man denn mit EU-Geld alles fördern lassen?
Das ist auf der einen Seite sehr vielfältig, auf der anderen Seite auch ein bisschen speziell, je nach Region, wo du lebst. Weil ich habe eben schon gesagt, das Geld geht erstmal in die Region und die können das dann nutzen. Wir haben von der europäischen Seite quasi vorgegeben, in welche Richtung es gehen muss, nämlich Förderung von Klimamaßnahmen und Umweltschutz, Förderung von Digitalisierung, von mehr Zusammenhalt, von Bürgernähe, also Verbesserung von Institutionen. Das sind so die Bereiche, in die das Geld fließen soll. Und halt zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur etc. Ja, und dann hast du halt soziale Projekte und Wirtschaftsprojekte. Und daraus können sich dann die Regionen nochmal spezialisieren und können das dann nochmal konkretisieren. Und dann wirst du halt Projekte finden, da heißt es dann nicht nur Förderung von Klimaschutz, sondern zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern hat ein Projekt, Gebäudesanierung öffentlicher Gebäude. Und dann kannst du als Kommune in dem Fall, kannst du dich da bewerben, sagen, guck mal hier, ich hätte gerne für unsere Gebäudesanierung von, was weiß ich, vom Rathaus oder von Schule XY, hätte ich gerne Geld aus diesem Fonds und dann kriegst du es dafür. Das heißt, es wird so ein bisschen konkretisiert auf Landesebene, aber grundsätzlich, alles was mit Wirtschaft zu tun hat, viele Bereiche aus dem Sozialbildungsbereich, vor allen Dingen Bereiche Weiterbildung, Inklusion, das ist so der Fokus von den Sozialprogrammen. Aber auch da sind andere Sachen möglich, zum Beispiel gegen Einsamkeit, ein großes Projekt, was es gerade gibt. Einsamkeit vor allen Dingen im Alter. Und bei der Wirtschaft halt vor allen Dingen KMUs und vor allen Dingen Digitalisierung und Klimaschutz.
Erklär mal kurz, was KMUs
sind. Kleine mittelständische Unternehmen, also klein, maximal 250 Mitarbeiter, ist schon auch wieder, mittel ist das, aber ist auch schon wieder größer. Also das sind so die Betriebe, die davon hauptsächlich gefördert werden, aber eben auch, auch kulturelle Sachen sind machbar, auch erneuerbare Energien sind machbar und so weiter. Das ist alles da drunter, aber es kommt ein bisschen auf das Landesprogramm an und ich sage in Klammern, klar, mega fette Unternehmen werden auch gefördert. Aber ich nehme mal an, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zufällig gerade CEO von irgendwie Tesla oder sowas sind und deswegen das jetzt nicht so relevant ist.
Ich hoffe, dass Elon auch zuhört.
Regelmäßig, klar. Wahrscheinlich beim Joint, seit wir das legalisiert haben.
Ab April habe ich gehört, ja. Wir bekommen immer wieder E-Mails von Tierschützern, die sagen, kann ich Tierschutz durch EU-Geld fördern lassen?
Schwierig tatsächlich, weil das ist, es gibt bei vielen Bereichen, auch bei Kultur, auch bei Tierschutz, immer so den Bereich, wo man ein bisschen kreativ sein muss. Das heißt, wir müssen es in den Bereich Wirtschaft zum Beispiel reindrücken. Das ist bei Tierschutz einfach schwieriger. Aber ich gebe mal ein Beispiel, was wirklich aktiver Tierschutz ist, zum Beispiel das Thema Katzenkastration. Ist ja ein großes Thema. Katzen vermehren sich sehr viel. Menschen, die im Tierschutz unterwegs sind, wissen das, dass das auch sehr viele Nachteile hat und dass du gerade in ländlichen Regionen viele Regionen hast, die sehr viel mit Katzen zu tun haben. Da gibt es dann teilweise den Umgang, dass Leute sich dieser Katzen entledigen und das nicht auf die humanste Art und Weise.
Aussetzen, töten.
Ja, ja, also wirklich auch mit brutalen Arten und Weisen. Aber gleichzeitig auch eine Reduktion der Katzenbestände auch sinnvoll ist, um zum Beispiel Vogelbestände zu erhalten, weil die nämlich wesentlich mehr Singvögel töten als Windräder. Aber das nur nebenbei. Und da gibt es aber auf jeden Fall so ein Programm, oder man kann halt dann Katzen kastrieren lassen, das ist das Sinnvollste, was man da machen kann. Und das kostet aber natürlich Geld, knapp 100 bis 150 Euro für eine Kastration. Und das wäre aber ein Programm, wo man sagen könnte, für die Förderung des ländlichen Raums, über LIDA zum Beispiel, ein europäisches Projekt, könnte man das machen. Oder Verbesserung der Tourismusstrukturen oder auch Umweltschutz über diese Schiene, klima- und umweltfreundlicheres Europa. Das ist machbar, aber ich will nicht versprechen, dass es überall machbar ist. Man muss wirklich gucken, wie das in der Region gerade aussieht. So dezidiert sind wir leider noch nicht, dass wir sagen, wirklich, Tierschutz muss überall so und so umgesetzt werden. Das haben wir bisher noch nicht geschafft, uns da durchzusetzen.
Mir denkt auch ein Zoo aus MV, der gesagt hat, okay, wir nehmen eine artengeschützte Tierart eben, machen ein Gehege dafür. Ich glaube, sowas ist dann auch mal gefördert worden. Also Tierschutz quasi um die Ecke ist möglich, was wir auch immer...
In dem Fall halt auch mit Tourismusaspekt, da ich bin zwar großer Tierschützer, aber nicht so sehr in den Diskussionen drin und da ist halt gerade auch die Frage, ob Zoos mit als Tierschutz gelten, glaube ich, immer nochmal so eine andere Frage. Aber gerade wenn es darum geht, natürlich geschützte oder gefährdete Arten zu schützen, ist das tatsächlich denkbar, ja.
Immer wieder bekommen wir auch E-Mails, da ist so ein bisschen rauszuhören, es geht da eher um private Projekte, ob man die auch fördern kann durch EU-Geld.
Das ist ganz schwierig, also weil es gibt nicht einfach Geld für, oh, ich würde mir mal gern, weiß was ich, in Garten einen Pool bauen oder so. Ne? Das ist ja klar, es ist ja öffentliches Geld für öffentliches Interesse. Aber ein privates Projekt, was quasi eigentlich einen öffentlichen Charakter hat, da ist es möglich. Ich gebe mal, also du hast zum Beispiel Leute, die haben eine alte Scheune gekauft, wollen die umbauen zur Kulturscheune. Das Haus bleibt in deren Besitz, aber das Ziel ist, dass da Leute zusammenkommen, dass die Gemeinschaft was machen kann, dass man da Bühnenangebote machen kann, dass vielleicht auch meinetwegen der Stadtrat oder irgendwer da mal tagen kann oder dass die Stadt da mal oder das Dorf mal ein Sommerfest machen kann. Dann ist das möglich. Aber wenn es nur heißt, oh, ich würde mir gerne mal das Dachgeschoss ausbauen, damit ich da eine schöne Dachterrasse reinmachen kann, das ist natürlich nicht möglich. Und da muss man auch wirklich gucken, wo das reinpasst. Zum Beispiel bei der Scheune Kulturbereich, das ist ländliche Raumentwicklung, über LIDA förderbar. Andere Sachen über Tourismus zum Beispiel auch gerade, wenn man, auch ein schönes Beispiel aus, ich glaube Bayern war es, da haben die mehrere Ferienwohnungen so gefördert und umgebaut, private Ferienwohnungen, dass die zugänglicher waren für Menschen mit Rollstuhl. Und dann haben die wirklich Tourismusförderung getrieben und gesagt, wir wollen, dass auch Leute mit Rollstuhl einfach gut Urlaub machen können. Und deswegen rüsten wir, wer es will, dann halt, glaube ich, 3 oder 4 Ferienwohnungen um sie einfach gut zu machen, dass man mit Rollstuhl sehr gut da Urlaub machen kann. Das fand ich eine super Sache. Und das sind wieder so Mischungen aus, das ist zwar ein privates Projekt oder ein privates Gebäude, aber es hat einen öffentlichen Charakter, dass es für viele, Stichwort Inklusion, dann zugänglicher wird.
Und die EU sagt generell, solche Projekte, die Region voranbringen, das ist uns mega wichtig. Ein Drittel des gesamten EU-Haushalts besteht aus solchen Förderungen, also es ist eine immense Summe. Und jetzt nähern wir uns so langsam wieder diesen verschwundenen 4 Milliarden Euro. Denn diese Förderungen sind in Perioden unterteilt, muss man wissen. Und Deutschland bekommt je nach Periode so 20 bis 30 Milliarden Euro. Und diese 4 Milliarden Euro sind immer noch offen, hat sich Deutschland immer noch nicht geholt. Und die kommen aus der Förderperiode 2014 bis 2020. Ist also schon ewig her, wenn man so will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas höre, ärgert mich das. Der Bund muss sparen, wo er kann. In den Regionen fehlt es an Investitionen, an Geld vor Ort. Und da frage ich mich, warum hat Deutschland dieses Geld nicht abgerufen?
Ja. Ja, ärgert mich tatsächlich auch, aber genau da muss man mal ein bisschen differenzierter reingucken. Auf der einen Seite ist es so, diese Förderperiode bis 2020, die geht still und heimlich ein bisschen weiter, nämlich 3 Jahre länger, wir nennen das N+3, whatever, ja, gerade viel diskutiert, das sogar nochmal ein Jahr zu verlängern, und in dieser Zeit wird noch die Abrechnung gemacht. Das heißt, du kannst quasi im Dezember 2022 noch ein Projekt anfangen und musst es aber dann bis 2023 erst fertig machen. Also du musst ja dann das meinetwegen Gebäude bauen und dann die Abrechnung machen, dann wird das alles überprüft. Das heißt, die Zahlen haben wir noch nicht, aber das Projekt ist schon gelaufen. Das ist ein Teil auch in diesem Geld und das war eben der Teil, wo ich ganz am Anfang meinte, da ist man manchmal ein bisschen falsch in der Interpretation, das habe ich auch mal falsch gemacht, dass man dann sagt, oh, das Geld ist alles noch nicht ausgegeben, aber es ist eigentlich schon ausgegeben, es ist nur noch nicht abgerechnet. Das ist ein Teil davon. Aber es gibt auch noch, also trotzdem ist viel Geld einfach liegen geblieben und es gibt auch einen zusätzlichen Grund dafür und das ist tatsächlich auch Corona, weil wir nämlich als Reaktion auf Corona gesagt haben, wir erlauben es und wir ermöglichen es, dass dieses Geld, was schon verplant war, nochmal neu verplant wird. Das heißt, das, was, noch nicht, was verplant war, aber noch nicht ausgegeben wurde, das können die Leute nochmal umstrukturieren, können sich neue Projekte überlegen. Zum Beispiel statt, wir machen jetzt ein fettes Tourismusprojekt, was natürlich während Corona nicht so sinnvoll ist, oder ein Kultursommer oder sowas, was nicht mehr möglich ist, sollen die lieber Masken kaufen. Dafür muss man dann rein rechtlich nochmal ein anderes Programm schreiben, bla bla bla. Das haben wir ermöglicht. Das hat nur leider bei der Verwaltung Zeit und Ressourcen gekostet.
Ist aber ein ganz anderer Fonds, muss man auch
dazu sagen. Nee, das war der gleiche Fonds, nur umstrukturiert. Und Okay. Dann kommt das noch hinzu, was du gerade sagst. Nur es gibt noch einen zusätzlichen Corona-Fonds, der kam auch noch in der gleichen Zeit und da hieß es dann, liebe Leute in der Verwaltung, das müsst ihr bitte auch noch mal schnell planen. Und das ist nicht mal eben so, das sind mehrere hunderte Seiten Text, die man da mal eben zusammenschreiben muss und wo man sich was überlegen muss. Und das muss man alles gleichzeitig machen mit der Abrechnung. Das zeigt schon, dass dann die Verwaltung einfach überlastet ist und einfach zu viele Sachen gleichzeitig zu tun hat. Gleichzeitig haben wir noch 2, 3 andere Ideen gehabt, so Step und Corona Response Instruments und sonst was. Alles sinnvolle Ideen, aber in der Umsetzung schwierig, alles parallel zu machen. Und das blockiert die Verwaltung und stört das. Und das ist dann einerlei die Sache, dass du quasi später das Geld ausgibst oder gar nicht erst zum Ausgeben kommst. Und das ist einer mit der Gründe, warum die Leute nicht dazu gekommen sind.
Es gibt so viel Geld und so viele Fonds, dass man nicht alles abrufen kann.
Ja, das ist zu kompliziert ist für die Verwaltung, alles zeitig genug aufzulegen. Die haben es dann auch die haben es in der offiziellen Zeitraum auch alle geschafft. Aber das kam dann natürlich für diejenigen, die das dann beantragen. Die können ja erst beantragen, wenn der Text fertig ist. Für die kommt das dann so spät, die müssen sich ja jetzt auch wieder alle einlesen und müssen dann irgendwie ihren Antrag so stricken und sich Maßnahmen überlegen und sonst was und das dann einreichen, dass das alles super spät kommt. Das hat sich einfach alles mega verzögert. Und weil halt so viele Sachen parallel gelaufen sind, war es auch noch mal zusätzlich bürokratisch, in Klammern, dass wir mega viel Bürokratie haben, brauche ich, glaube ich, niemandem mehr erzählen. Ja, das ist ja eh schon immer so ein Thema. Das kommt auch noch oben drauf. Das heißt, du hast mega viel Bürokratie, du hast mega Verzögerungen, du hast mega viele neue Maßnahmen und die alle kommen alles gleichzeitig zusammen. Und das führt dazu, dass dann Leute nicht mehr durchblicken, keine Ahnung haben, wo sie einen Antrag stellen, aber falsch stellen und deswegen keine Mittelbewilligung bekommen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so das Konglomerat oder diese Mischung aus verschiedenen Themen, die dazu führt, dass wirklich immens viel Geld, nämlich 4 Milliarden, einfach liegen gelassen wurden.
Man muss ja auch fairerweise sagen, dass Deutschland da nicht alleine ist. Also es gibt Spanien, Italien, die haben noch mehr Milliarden nicht abgerufen. Insgesamt sind sogar 42 Milliarden Euro, die nicht abgerufen worden sind. Und du hast jetzt schon die Probleme dahinter beschrieben. Ich hätte auch darauf wetten können, dass das Wort Bürokratie fällt. Aber dann die Frage, wie lösen wir das? Du bist Regionalpolitiker, du sitzt da an einem gewissen Hebel. Was kannst du dagegen machen?
Genau, ich glaube, es gibt mehrere Probleme, also müssen wir auch mehrere Lösungen finden. Das eine Ding ist zum Beispiel, dass wir schneller sein müssen in den Regeln, die wir aufstellen, dass die einfach schneller klar sind, dass dann die Verwaltung schneller arbeiten kann, damit dieser Ablauf nicht so blockiert wird. Das ist das erste Ding. Das zweite Ding ist dann, dass wir es hinbekommen, dass das auch verbindlich ist, weil klar, Corona ist nochmal ein Sonderfall, aber in der Regel machen wir eine strategische Planung, das heißt, wir planen das einmal für 7 Jahre. Von mir aus können wir uns auch für 5 machen oder für 10 Jahre, aber für einen längeren Zeitraum. Und dann muss aber auch klar sein, das ist jetzt der strategische Langzeitplan, da rütteln wir jetzt nicht mehr dran. Und momentan wird schon wieder diskutiert, lass mal das nochmal ändern, lass das nochmal ändern. Wenn du alle 2 Jahre was veränderst, dann musst du alle 2 Jahre wieder Bürokratie neu schaffen, Bürokratie umschreiben und alle müssen sich darauf einstellen, dann drehen alle wieder durch. Das heißt, das müssen wir abstellen. Und das Dritte ist wichtig, wir müssen die Bürokratie abbauen. Und ich glaube, dafür müssen wir es insbesondere hinbekommen, dass wir ein System hinbekommen, was nicht über so verschiedene Töpfe läuft. Ja? Wir haben momentan irgendwie 7 oder 8 verschiedene Töpfe, die teilweise das Gleiche können und teilweise unterschiedlich sind. Und es blickt mittlerweile auch wirklich niemand mehr durch. Und wenn du jetzt so Mittelempfänger bist oder halt jemand bist, der was machen möchte, bist total motiviert und sagst, geil, ich habe voll die gute Idee, ich möchte was für die Gemeinschaft tun, komm, gib mir mal ein bisschen Geld, dann können wir das hier alles umsetzen. Und dann heißt es, ja, da musst du aber nochmal hier da und dahin laufen. Das ist einfach zu kompliziert. Das heißt, das muss reduziert werden. Und dann brauchen wir einfach stattdessen einfache Fördertöpfe, wo man mehr vertraut. Wo man wirklich sagt, wisst ihr was, für gute Projekte gibt es erstmal Geld. Wir machen Vertrauen auch darüber, dass wir quasi uns gemeinsam auf die Finger gucken. Das heißt, dass wir mehr einen gesellschaftlichen Diskurs darüber führen, mehr Bürgerbeteiligung einführen. Und dann können wir es wirklich reduzieren. Und dass halt wirklich auch KMUs die Möglichkeit haben, also kleine Betriebe die Möglichkeit haben, diese Fördermittel zu kriegen und nicht erstmal alle einen Anwalt einschalten müssen oder eine ganze, keine Ahnung, Justizetage gründen müssen. Das wäre so mein Ziel. Wenn wir das hinkriegen, Bürokratie abbauen, die Maßnahmen verschlanken und wirklich strategisch planen, dann können wir in Zukunft das verhindern, dass wir einfach Geld liegen lassen. Es wird ja am Ende wieder zurückgezahlt an die Mitgliedstaaten. Aber es ist halt dumm, dass dieses Geld, was für die Region da war, nicht genutzt wird.
Man hätte es anders nutzen können.
Ja.
Und man muss ehrlich sagen, all die Verbesserungen, die du jetzt gerade auch genannt hast, die greifen frühestens ab 2028, ja, wenn quasi die nächste Förderperiode beginnt. Aber die Verhandlungen über diese Kriterien und was man da alles ändern könnte, beginnen bald. Das heißt, man kann sagen, diese Schlagzeilen, wenn du erfolgreich bist mit deinen Mitstreitern, diese Schlagzeilen wie 4 Milliarden Euro nicht abgerufen oder einfach verschwunden, die wird es dann ab 2028 nicht mehr so geben?
Hoffentlich. Ich meine, am Ende ist es ja auch so, dass du dir halt Sachen überlegst und dann guckst, und dann wirst du mit der Realität konfrontiert. Ja, wenn nochmal ein zweites Corona kommt oder sowas, weiß ich, also dann muss man da auch spontan reagieren. Aber natürlich ist das Ziel, das einfach auf möglichst null zu halten. Ich glaube, auf null werden wir nie kommen, aber auf möglichst null zu halten. Und vor allen Dingen, was eine Schlagzeile, die mir mehr Spaß machen würde oder die mich mehr freuen würde, ist eine, dass Leute sagen, es ist so viel einfacher geworden, Projekte zu starten. Das wäre so das Hauptding. Wenn einfach mal eine positive Schlagzeile käme, wo Leute sagen würden, boah, zum Glück ist diese Förderperiode so einfach wie noch nie und zum Glück können wir hier jetzt so richtig viele coole Sachen für unsere Stadt, für unser Dorf, für unsere Region machen. Das ist wirklich toll.
Zweite positive Schlagzeile ist dann, wir haben die 4 Milliarden gefunden und man kann sie immer noch abrufen. Das nehme ich von heute mit und sage vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zu den Themen, die wir hier angeschnitten haben oder zu EU-Fördergeldern generell, kontaktiert Niklas über Instagram per Nachricht oder über E-Mail, die findet ihr in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bei Folge 2 wieder. Dann schauen wir mal nach oben in den Weltraum, wo du sagst, wenn wir so weitermachen, dann kracht es dort. Und wir bekommen hier unten riesige Probleme. Ich freue mich auf das Thema und danke dir, Niklas.
Ja, und ich hoffe, dass dann Elon Musk auch zuhört, weil der hat da einiges mit zu tun.
Ich schreibe ihn.
Bis denn, ciao.
Das waren Niklas Ninas und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.